Willkommen zu Money and More, dem Podcast von brokervergleich.de. Nach einer kurzen Sommer- und Erkältungsunterbrechung sind wir hiermit wieder zurück und haben auch diesmal mehrere Themen mitgebracht. Als erstes betrachten wir diese Woche den neuesten Shit aus der Anlagewelt und schauen mal, was ihr von der Mehrwertsteuersenkung haltet. Also 3, 2, 1, all engines run, liftoff für Folge 9. Thema 1, hip, hipper, Neo-Broker. Eigentlich gibt es sie schon seit ein paar Jahren, aber der Durchbruch scheint jetzt erst vor der Tür zu stehen. Die nächste Generation von Online-Brokern startet nämlich mit Schwung auf dem deutschen Markt. Neo-Broker, willkommen in der Matrix. Aber was bringen uns eigentlich die durchdigitalisierten Next-Generation-Broker? Und was unterscheidet die Neo-Broker von den bisherigen Online-Brokern, abgesehen davon, das Wort neu möglichst präsent voranzustellen? Fangen wir mal mit dem Versuch einer Definition an. Prinzipiell wird uns bei einem Neo-Broker, Achtung Buzzwords, ein innovatives Konzept aus günstigen Gebühren, schlanken Strukturen und voll digitalisierten Diensten verkauft. Kurzum, die Smartphone-App ist obligatorisch. Schauen wir uns dann einmal die Angebotspalette an. Die ist meist eingeschränkt, also im edelsten Marketing-Sprech fokussiert. Die Schwerpunkte liegen in den Handelsmöglichkeiten von Aktien, Fonds und ETFs, inklusive Sparplänen. Je nach Anbieter lassen sich aber auch noch ein paar Optionsscheine, Zertifikate und andere Dinge handeln. Mal mehr, meistens aber weniger. Hinsichtlich des Handelsplatzes ist die Auswahl in der Regel auch eingeschränkt, vielfach auf ein bis zwei Handelsplätze. Ausnahmen bestätigen übrigens die Regel. Ein definitiver Unterschied zu anderen Online-Brokern ist die Preis- bzw. Gebührengestaltung. Neo-Broker versprechen besonders günstige Gebühren oder gar Flatrate-Modelle. Ein Blick auf die Tafel zeigt, es konkurrieren aktuell zum Beispiel das 2,99 Flatrate-Modell mit dem 1 Euro Flatrate-Modell mit dem 0 Euro Gratis-Modell. Ob es da einen Haken gibt? Aber klar doch, je günstiger die Gebühren, desto länger ist die Liste an Voraussetzungen. Zum Beispiel ein Mindestordervolumen oder die bereits genannten Handelsplatzeinschränkungen. Außerbörslicher Handel entfällt mitunter. Handel mit Anleihen, CFD, Forex? Nein. Wie gesagt, Neo-Broker sind sehr fokussiert, was ihre Angebote angeht und entsprechend können sie ein solides Preismodell anbieten. Mit Einschränkungen. Kleiner Exkurs. Womit verdienen die Neo-Broker eigentlich Geld? Kurzfassung, Provisionen von Handelsplätzen dürften einen großen Teil der Einnahmen darstellen. Bis zu rund 3 Euro pro Order sind drin. Das lohnt sich, wenn das eigene Konzept auf den Fieldtrader zugeschnitten ist. Es gibt außerdem Neo-Broker, die Negativzinsen für Einlagen auf dem Verrechnungskonto berechnen. Weil zudem die Strukturen schlank sind, das heißt keine Filialen mit Personal unterhalten werden müssen, geht das Geschäftsmodell unterm Strich schon klar. Zumindest, wenn die Kundschaft mitmacht. Ansonsten müssen gegebenenfalls noch weitere Produkte oder zusätzliche Gebühren her. Exkurs Ende. Apropos Personal. Gibt es persönlichen Service? Das kommt darauf an, was der Einzelne unter persönlich versteht. Einen individuellen Ansprechpartner würde ich nicht unbedingt erwarten. Viel wahrscheinlicher ist der berühmte Callcenter Agent. Wenn Sie Fragen zu unserem Angebot für Neukunden haben, wählen Sie die 1. Andernfalls bleiben Sie bitte in der Leitung. Kommen wir zur Hauptattraktion vieler Neo-Broker, der App. Werden die Apps angepriesen, wird viel von Usability gesprochen, von toller User Experience, einfachen Login-Prozessen, Mobile-First- oder Mobile-Only-Anwendungen oder schlicht schick designten Oberflächen, bis das Marketingbudget erschöpft ist. Bei näherer Betrachtung erweisen sich zum Beispiel die Apps von Trade Republic oder Just Trade als ziemlich minimalistisch. Im Vergleich mit klassischen Banking- oder Broker-Apps wurde die Komplexität reduziert und die Infos sind auf das Nötigste heruntergeschraubt. Handling und Performance First sollte es eigentlich heißen. Wirklich neu erfunden wird die Banking-Brokerage-App damit nicht. Wer sich Einwände von Usern dann einmal durchliest, stellt zudem fest, dass jene, neben technischen Mängeln, genau die gesparten Feature anprangern. Insofern müssen sich die Neo-Broker wohl künftig entscheiden, ob sie den Ansprüchen von Fieldtradern nachgeben und nachbessern. Alternativ müssen Sie sich wohl ein paar junge Digital Natives heranziehen, die genau auf Ihr Profil passen. Das wird schwierig. Fazit: Alter Inhalt in neuer Verpackung. Neobroker erfinden sicherlich das Traden nicht neu und unterscheiden sich momentan hauptsächlich in zwei Punkten vom klassischen Online-Broker. Erstens ihre Gebührenstruktur und zweitens ihren Fokus auf Mobilität und Flexibilität. Preislich sind die Modelle attraktiv und für all jene geeignet, die besonders günstig handeln wollen und dafür ein paar Zugeständnisse hinsichtlich des Angebots, des Supports oder der Handelsplätze machen. Bezüglich der tollen Apps und der Mobilität muss ich zeigen, ob diese Aspekte als tragende Säulen wirklich so herausragend sind. Wir werden dann in der kommenden Woche vielleicht noch ein Gespräch führen und dieses Thema vertiefen. Fürs Erste war es das mit unserem Blick auf Neobroker. Wer mehr wissen will, findet unter brokervergleich.de jetzt einen Vergleich mit mehreren Anbietern und weiteren Hintergründen. Thema 2. Welchen Wert hat die Mehrwertsteuersenkung? Ist jemand seit dem 1. Juli bereits wieder einkaufen gewesen? Die gesenkte Mehrwertsteuer genutzt? Jetzt 3% sparen. Katsching! Beim Einkaufen fallen vor allem bei Discountern und Supermärkten aktuell die lustig bunt gefärbten Schilder auf, die besonders schräge Preise anpreisen. Zum Beispiel Butter für 1,36, die Packung Schoko-Frühstücksflocken für 2,31 oder die Dose Ravioli für 1,24. Adi, du schöne 99 am Ende des Preisschilds. Wobei, die war auch nervig. Egal. Seit dem 1. Juli gilt bis auf Weiteres die von 19% auf 16% gedrückte Mehrwertsteuer. Der ermäßigte Steuersatz fiel von 7% auf 5%. Und der ganze Spaß gilt bis Ende des Jahres, also bis zum 31. Dezember 2020. Warum wurde gesenkt? Weil der Konsum angekurbelt und, Zitat Bundesregierung, der durch die Corona-Pandemie in Mitleidenschaft gezogenen deutschen Wirtschaft ein neuer Schub gegeben werden soll. Zitat Ende. Wer sich die weiteren Gründe ansehen will, warum, wieso, weshalb, der kann sich unter bundesregierung.de die ausführlichen FAQs zur Mehrwertsteuersenkung ansehen. Wie immer habe ich diese im Blog verlinkt. Aber warum eigentlich das Thema in unsere News? Weil wir auf Twitter in der vergangenen Woche ein Stimmungsbild eingefangen haben. Eine kleine Umfrage, nicht repräsentativ, aber interessant. Insgesamt 3.623 Teilnehmer haben ihre Stimme abgegeben. Wir haben gefragt, ob die Senkung der Mehrwertsteuer das eigene Kaufverhalten beeinflusst. Antwort: 73%, also praktisch 3 von 4 Stimmen, fielen auf die Antwortmöglichkeit, dass genauso viel gekauft wird wie bisher. 15,6% ziehen auch keine größeren Käufe vor. Auf der anderen Seite finden sich 7,5% der Teilnehmer, die wohl gewisse Käufe zeitlich vorziehen werden und sich auf die Suche nach dem Schnapper des Jahres begeben. 3,9% kaufen, der Mehrwertsteuer sei Dank, mehr ein. Wie gesagt, das ist eher ein Stimmungsbild. Das vermittelt uns aber, dass eine Konjunktur- und Konsumspritze mittels Mehrwertsteuersenkung wohl nur bedingt den Nerv des Otto-Normalkunden im Supermarkt trifft. Hier 2 Cent und da 2 Cent. Am Ende bleibt da wohl wenig auf dem Kassenzettel übrig, was gefühlt als Ersparnis betrachtet werden darf. Die Mehrwertsteuer zu senken kostet den Staat unterm Strich übrigens rund 20 Milliarden Euro. Ob sich mit diesem Einsatz aber auch der gezielte Effekt erzielen lässt, beziehungsweise der gewünschte, nämlich des wieder freundlich shoppenden Deutschen, das bezweifle ich hier einmal. Ich schließe mich mal der Aussage eines Kommentars aus der aktuellen Wirtschaftswoche an, die der Senkung einen Ehrenplatz auf dem Friedhof der schlechten politischen Ideen garantiert. Ich hätte zwar im Zweifel statt schlecht gut gemeint eingesetzt, aber final läuft das manchmal auf das Gleiche hinaus. Gut gemeint und schlecht gemacht. Indes abgerechnet wird zum Jahresende. Frohe Weihnachten schon mal.
Die News.
Wer kennt es nicht? Da stopft man sein Geld in einen Zylinder bis oben hin, macht kurz die Augen zu und schwuppdiwupp, 1,9 Milliarden verschwunden. Toller Zaubertrick. Über ein ähnlich gelungenes Abracadabra mit anschließendem Chaosfaktor ärgern sich derzeit die Aktionäre des insolventen und demnächst nicht mehr DAX-Unternehmens Wirecard. Im Juni diesen Jahres wurde aufgedeckt, dass bei diesem bekannten Zahlungsdienstleister ein entsprechendes 1,9 Milliarden Euro Bilanzloch im Hut zu finden war. Kann jedem mal passieren.
Inzwischen ermittelt die deutsche Staatsanwaltschaft wegen Betrugs, Bilanzfälschung und Marktmanipulation gegen den Ex-Vorstandschef Markus Braun sowie weitere Manager. Auch einem Geldwäscheverdacht wird inzwischen nachgegangen. Und weil nicht nur hierzulande die Behörden beschäftigt sein wollen, wurde unter anderem auch in Singapur, den Philippinen und den USA mit einer Untersuchung gestartet. Laut dem Wall Street Journal leitete das US-Justizministerium jetzt zusätzlich Ermittlungen wegen Bankbetrugs gegen Wirecard an. Es geht um eine Online-Plattform für den Erwerb respektive Verkauf von Cannabis sowie einen Betrugswert von ca. 100 Millionen US-Dollar. Im vorliegenden Fall sollten US-Banken aus verschiedenen Bundesstaaten dazu gebracht werden, Kreditkartenzahlungen für Cannabisprodukte zu genehmigen, obwohl deren Erwerb exakt in jenen Bundesstaaten gar nicht legal war. In Kooperation mit, Achtung, hier kommt Wirecard ins Spiel, Zahlungsdienstleistern und diversen Scheinfirmen mit Offshore-Konten wurden diese Verbote umgangen. Wirecard taucht zwar nirgends in den Dokumenten auf, aber ein Wirecard-Manager hat wohl einen der Angeklagten bei der Kautionszahlung unterstützt. Ein weiteres Feuerchen mit viel Rauch zu Unzeiten für den Finanzdienstleister. Abschließend auf unserem Zettel steht noch das Thema Strafzinsen. 857 Millionen Euro Strafzinsen haben nämlich Kreditinstitute aus Deutschland in den ersten 6 Monaten dieses Jahres in Form negativer Einlagenzinsen auf ihr Guthaben bei der EZB entrichten müssen. Zu diesem Ergebnis kommen unsere exklusiven Berechnungen, die wir basierend auf den Monatsberichten der Deutschen Bank veröffentlicht haben. Den Link gibt's wie immer im Blog. Der Grund, warum immer mehr Geld zur EZB wandert, ist das sprunghaft angestiegene Zentralbankguthaben der Kreditinstitute, welches nach 508 Milliarden Euro im Februar auf inzwischen 615 Milliarden im Juni angestiegen ist. Auslöser dafür die Corona-Krise und damit der deutlich angestiegene Sparwille der Deutschen. Die Sparquote klettert. Es gibt auch keine entsprechende Kreditvergabe, die dem entgegensteht, was zu einem weiteren Anstieg des Passivüberhangs der Kreditinstitute führt. Wie unsere Berechnungen ergeben, werden die Kreditinstitute trotz des von minus 0,4 auf minus 0,5% erhöhten negativen Einlagenzinses dank des seit Ende Oktober 2019 geltenden Freibetrags vom 6-fachen des Mindestreservesolls um 1,17 Milliarden Euro pro Jahr entlastet. Oder umgerechnet einfach 97 Millionen Euro pro Monat. Für den Juni 2020 bedeutet das, nach alter Berechnung und minus 0,4% lägen die Strafzinsen bei 256 Millionen Euro. Nach neuer Berechnung mit minus 0,5% und dem bereits erwähnten Freibetrag liegt die tatsächliche Belastung nur noch bei 158 Millionen Euro. Zugegeben eine Rechnung, die bedingt tröstlich ist, denn die Kosten werden mit hoher Wahrscheinlichkeit durchgereicht. An wen? Dreimal darf geraten werden. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 27.07. startet wieder unsere Brokerwahl. 2020 ist zwar vieles anders, aber auf uns ist mal wieder Verlass. Denn wir führen die Brokerwahl zum 7. Mal durch und sie läuft bis zum 20.09.2020. In dieser Zeit können Sie als Kunde eines Online-Brokers oder eines Robo-Advisors über Ihren Anbieter abstimmen. Wie kann mitgemacht werden? Einfach ab dem 20. Juli auf brokervergleich.de den eigenen Broker bewerten in 4 Kategorien, dort einfach die Sternchen setzen, dann E-Mail-Adresse eintragen und abschicken. Unter allen Teilnehmern verlosen wir wieder attraktive Preise, von Büchern bis zur Unterhaltungselektronik. Also mitmachen lohnt sich und dranbleiben. Das heißt auch, dass es beim nächsten Mal gilt, wieder einschalten und Podcast runterladen. Bis dann, Ihr Mario Hess. Tschüss.